Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Die heutige Folge dreht sich um einen Fall, der wie in einem Film beginnt. Mitten in einer Großstadt, versteckt hinter einer Plakatwand, entdeckt ein Mann eine Leiche. Es ist eine junge Frau. Sie liegt komplett nackt da. Ihr Oberkörper lehnt an einem Baum. Jemand hat sie mit einem roten Pulli und einer Strumpfhose an den Stamm gebunden. Es ist ganz offensichtlich, der Mörder wollte die Leiche und diesen Ort inszenieren. Ich bin Dominik Stawski von Sterncrime. Und diese Szene, von der ich gerade erzählt habe, ist der Auftakt zu einem Fall, den in Österreich praktisch jeder kennt. Es geht um die Favoritner Mädchenmorde. Eine junge Frau und zwei junge Mädchen wurden damals im Wiener Stadtteil Favoriten ermordet. Und es dauerte viele Jahre, bis man herausgefunden hat, wer dafür verantwortlich war und wer die Frau an diesen Baum gebunden hatte. Ich bin für dieses Interview nach Wien gereist und mir gegenüber sitzt ein Mann, der diesen inszenierten Tatort selbst gesehen hat. Es ist Ernst Geiger, der langjährige Chef der Wiener Mordkommission. Hallo, Herr Geiger.
Schönen guten Tag.
Sie sind einer der bekanntesten Mordermittler Österreichs, was nicht nur mit den Mädchenmorden zu tun hat, sondern vor allem auch damit, dass Sie die Ermittlungen gegen den Serienmörder Jack Unterweger geleitet haben. Wobei man jetzt hierzu sagen muss, dass die beiden Fälle nichts miteinander zu tun haben.
Richtig.
Haben Sie eigentlich eine Erklärung, warum Sie gleich mehrere so große, so spektakuläre Fälle auf dem Tisch hatten? Ist das reiner Zufall?
Ich war 12 Jahre lang Leiter der Wiener Mordkommission und Wien ist eine Großstadt. Und wir hatten im Jahr durchschnittlich 40 bis 50 Tötungsdelikte. Das ist für eine Großstadt wie Wien nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Heute sind es bei Weitem weniger, da liegt die Zahl etwa bei 20.
Und wenn man so viele Fälle hat, dann ist es auch dann im Zweifel immer mal wieder so, dass dabei auch besonders große sind. Ne?
Ja, der Großteil war natürlich auch Beziehungsdelikte, wo wenig Gärungsaufwand erforderlich war, wo Täter und Opfer bekannt waren. Aber einige Fälle hatten schon eine hohe Qualität und stellten eine große Herausforderung an die Ermittler dar.
Ich glaube, der Fall, über den wir heute sprechen, war vielleicht fast das Extremste, was das angeht. Also sehr aufwendig. Über viele Jahre liefen die Ermittlungen. Es geht um die Favoritner Mädchenmorde. Ich habe in der Einleitung bereits erzählt, dass es ja losging wie in einem Film mit dieser Szene hinter der Plakatwand. Es war im Jahr 1988. Sie waren damals erst seit ein paar Jahren in der Mordkommission. Und dann kam ja diese Nachricht zu Ihnen, dass man eine Frauenleiche im Stadtteil Favoriten gefunden hat. Was war das für eine Situation? Also wie hat Sie diese Nachricht erreicht und was passierte dann?
Also das war der 26. Oktober, ist der Staatsfeiertag und da finden immer Laufbewerbe statt. Und ich habe im Lenzer Tiergarten an so einem Bewerb stattgefunden. Damals gab es noch keine Handys. Verständigt wurden wir mittels Pager. Das hat plötzlich am Körper vibriert und dann musste man sich eine Telefonzelle suchen. Und da habe ich angerufen in der Zentrale und habe erfahren, ich war in Bereitschaft, dass eben im 10. Bezirk ein Mord passiert ist.
Das heißt, Sie sind direkt hin?
Ich habe mich geduscht, umgezogen und bin direkt hingefahren. Und am Tatort waren natürlich schon Polizeikräfte, die Spurensicherung und das Bild, das sich da bot, war durchaus einprägsam.
Warum?
Es war ein ungewöhnlicher Tatort. Ich war schon an einigen Tatorten davor und das war eigentlich immer eine andere Situation. Normalerweise lässt der Täter die Leiche liegen, er verbirgt sie, er versucht schnell wegzulaufen. Hier aber war es anders. Hier hat der Täter nach der Tat noch etwas getan, das er nicht hätte tun müssen. Er hat die Leiche an einen Baum gelehnt und hat sie mit dem Pullover angebunden. An sich eine völlig sinnlose Aktion. Leichen laufen nicht mehr weg. Das zeigt schon, dass er ein eigenes Bedürfnis hatte, das er zeigen wollte. Die Leiche war vollkommen nackt und sie war eigentlich degradierend zur Schau gestellt. Die Beine gespreizt, eine völlig unnatürliche Endlage. Also da hat der Täter etwas von sich gegeben. Am Tatort sagen die Täter meist die Wahrheit. Da zeigen sie ihre Bedürfnisse. Und das hat dieser Täter getan.
Was haben Sie in dem Moment gedacht? Ich meine, Sie waren ja noch nicht so lange Ermittler.
Ich war noch nicht so lange dabei. Der eine Gedanke war, das wird sicher schwierig werden. Wie schwierig es werden wird, habe ich damals noch nicht geahnt.
Und jetzt sagten Sie, die Frau war nackt, das heißt, lag da alles rum? Oder wie war so das Drumherum der ganzen Situation?
Habseligkeiten waren in der Nähe verstreut, Kleidungsstücke. Aber wir konnten dann auch feststellen, dass der Täter Gegenstände mitgenommen hatte. Also Kleidungsstücke, die Handtasche und die Schuhe. Das war auch ungewöhnlich. Warum nimmt der Täter gerade solche Sachen mit? Wertsachen wie Schmuck waren an der Leiche. Also der Täter hat bewusst gewisse Dinge mitgenommen.
Die Frau selbst, welche Verletzungen waren da sichtbar?
Es waren nur ein paar Abschürfungen sichtbar, aber keine größeren Verletzungen. Es gab ein paar Blutunterlaufungen an der Leiche, aber sie war mit ihrer Strumpfhose erdrosselt worden. Da sieht man nicht so viele Spuren außen eben an der Leichenoberfläche.
Und gab es noch andere sehr auffällige Spuren, die Sie direkt feststellen konnten?
Auffällig war eine Samenspur am Oberschenkel. Die war mit freiem Auge sichtbar und die wurde natürlich gesichert, wobei zum damaligen Zeitpunkt gab es noch keine DNA-Technologie.
Also ich meine, wollte gerade sagen, heutzutage wäre sozusagen eine Spermaspur ja wahnsinnig viel wert. Damit hätte man ja so ein ganz objektives...
Ja, heute wäre das natürlich ein toller Treffer. Mhm. Damals konnte man nur die Blutgruppe bestimmen. Mhm. Und bei der Blutgruppenbestimmung natürlich gibt es eine große Zahl von Menschen, auf die diese Blutgruppe zutrifft. Man kann höchstens ein Ausscheidungsverfahren machen. Und das war natürlich auch schon eine Hoffnung. Man kann gewisse Verdächtige dann natürlich ausscheiden.
Also es war schon ein bisschen mehr als nichts, was Sie hatten.
Es war mehr als nichts, aber zum damaligen Zeitpunkt natürlich gab es noch sehr wenig. Fingerabdrücke im Freien findet man nur sehr selten. Also wir hatten keine Fingerabdrücke und die einzige biologische Spur war eben das Sperma am Oberschenkel.
Was wussten Sie über die Frau? Also wussten Sie, wer die Frau war?
Das wussten wir von Anfang an, denn sie nach ihr ist gesucht worden. Auch im Polizeikollege hat sie gesucht. Sie war am Vorabend in einer Diskothek mit Freundinnen, hat man so gesagt, sozusagen einen Mädelsabend gefeiert. Und sie war mit ihren Freundinnen in dieser Diskothek, die nur wenige hundert Meter vom Auffindungsort entfernt war. Da waren viele junge Leute, Hunderte zu dieser Zeit. Und gegen 2.30 Uhr hat sie sich auf den Heimweg gemacht. Das heißt, sie lebt in einer Beziehung zu einem gleichaltrigen Freund. Den hat sie angerufen und hat ihn gebeten, er möge sie abholen von dort. Und dann hat sie einen Fehler gemacht. Sie hat nicht gewartet im Lokal, bis der Freund kommt, sondern sie wollte ihm entgegengehen.
Was sie ja gemacht hat, wahrscheinlich, weil sie auch nichts Schlimmes erahnen konnte.
Sie hat nichts Schlimmes geahnt. Die Gegend ist nicht so unsicher gewesen, dass dort laufend Verbrechen passiert wären. Aber es war der späte Stunde, ein Mädchen allein, hübsch angezogen, ein hübsches Mädchen in der Nacht. Das birgt schon ein gewisses Risiko, eigentlich in jeder Gegend. Es war 2.30 Uhr und sie ist ihm entgegengegangen. Und der Freund ist auch gleich weggefahren.
Also der ist zu Hause gestartet, in ihre Richtung?
Sofort in ihre Richtung gestartet. Und dann ist noch ein Zufall dazugekommen, der fatal war. Es gibt dort eine Bahnlinie und einen Bahnschranken. Und der Freund musste am geschlossenen Bahnschranken relativ lange warten, weil in der Nacht fahren dort Güterzüge. Das sind sehr lange Züge, die mit geringer Geschwindigkeit dort vorbeifahren. Und das hat schon einige Zeit gedauert, bis sich der Bahnschranken wieder öffnete. Und in diesem Augenblick eigentlich, wie der Freund dort gewartet hat, muss sie ihren Mörder begegnet sein. Die waren nur wenige hundert Meter entfernt voneinander. Der Freund, das Mädchen und da ist dann der Mörder dazugekommen. Und der hat sie hinter eine Plakatwand gezogen. Sie hat sich gewehrt. Man hat auch bemerkt, dass sie leichte Abwehrverletzungen hatte. Und die junge Frau hatte keine Chance gegen den Mann. Er hat sie dort dann überwältigt und vergewaltigt und umgebracht.
Also was für ein dramatischer Zufall, dass der Freund ausgerechnet vor dieser Bahnlinie halten muss, wo gerade die Schranke runtergeht. Das ist ja, das kennt man ja, das dauert ja oft dann auch länger, bis dann alles sozusagen vorbeigefahren ist, die Schranken sich wieder öffnen.
Ja,
da können schon mal ein paar Minuten vergehen. Ne?
Da waren dann viele Minuten vergangen, weil es war noch dazu ein sehr, sehr langer Güterzug. Das war die Ostbahn. In der Nacht sind dort die Güter, war dort der Güterverkehr und das hat eben länger gedauert.
Dramatisch. Okay, das heißt, in dieser Nacht hat dann der Freund seine Freundin nicht mehr gefunden?
Er hat sie nicht mehr gefunden. Er hat dann gefragt in der Disco, wo sie ist. Man hat gesagt, sie ist schon weggegangen und es war natürlich sofort Alarm da. Aber man hat sich gedacht, vielleicht ist sie mit der anderen Freundin noch mitgegangen in ein anderes Lokal. Man hat nicht sofort das Allerschlimmste vermutet, aber in der Früh war sie immer noch nicht da. Und da hat sich dann der Vater einer Freundin, ein Polizeikollege, auf die Suche gemacht. Und der hat sie dann in den Morgenstunden hinter der Plakatwand gefunden.
Das heißt, sie war jetzt auch nicht tief versteckt. Also wenn der das geschafft hat, die in wenigen Stunden zu finden, das...
Sie war gar nicht versteckt, sie war zur Schau gestellt. Und der Tatort war ja nur wenige hundert Meter entfernt von der Diskothek. Also wo sie zuletzt war, das war alles überschaubar.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, der Freund war da hinter der Bahnlinie. Das heißt, ist es für Sie jetzt im Nachgang ja auch völlig klar, er hat mit der Sache nichts zu tun. War das damals in der Situation eigentlich klar?
Das war natürlich am Anfang gar nicht so klar, weil aus Erfahrung weiß man, die meisten Delikte sind Beziehungsdelikte. Es war natürlich ganz andere Tatortsituation. Aber der Freund wurde natürlich überprüft. Es gab auch dann später, wie es in der Zeitung stand, Stimmen. Das ist ungewöhnlich. Der lässt sie allein dort in die Diskothek gehen. Dann kommt er hinzu. Vielleicht war es doch der Freund. Also da gab es schon auch Vermutungen. Aber wir konnten ermittlungsmäßig den Freund sehr rasch ausschließen. Er hatte ein eindeutiges Alibi, seine Erzählung war stimmig und er hatte eigentlich gar keine Gelegenheit, die Tat zu verüben. Das Zeitwegdiagramm hat ihn völlig entlastet.
Wer war denn diese Frau, wenn Sie die mal beschreiben würden? Also was war das für eine Frau?
Die junge Frau war eben ein typisches Mädchen aus Favoriten. Sie ist dort aufgewachsen, sie hat die nähere Wohnumgebung nie verlassen, hat doch in der Nähe dieser Diskothek des Tatortes gewohnt. Ihr Vater war vor 2 Jahren verstorben. Sie hat gemeinsam noch mit ihrer Mutter gewohnt. Manchmal hat sie beim Freund genächtigt, den kannte sie seit ein paar Jahren, waren sie ein Paar. Aber sie hat auch noch regen Kontakt zu ihren Freundinnen gepflegt, ist mit denen fortgegangen, gearbeitet hat sie in einer Boutique als Verkäuferin, ein sehr gepflegtes Mädchen, ein sehr hübsches Mädchen, aber sie hatte eigentlich kein hohes Risiko, sie hat sich nicht mit dubiosen Menschen eingelassen, eigentlich ein braves Mädchen.
Wie alt war sie eigentlich?
20 Jahre war sie dann.
Jetzt hatten Sie schon gesagt, dass das Ganze in diesem Stadtteil Favoriten spielt. Was ist das für eine Gegend gewesen?
Favoriten ist der größte, bevölkerungsreichste Bezirk Wiens. und der ist sehr vielschichtig. Am Wienerberg, da gibt es, und in Oberlaa gibt es Parkanlagen. Im Zentrum von Favoriten ist es eben sehr städtisch mit Wohnhäusern und vielen Geschäften. Es gab in Favoriten immer etwas mehr Kriminalität als in anderen Bezirken, aber eben Kleinkriminalität, solche Morde sind nicht vorgekommen.
Also jetzt nicht das prächtige Wien, sondern also alles eher einfach.
Das ist nicht das prächtige Wien, aber der Teil, wo der Mord passierte, war eigentlich einer der schöneren Teile von Favoriten.
Was ist dann passiert? Also ich meine, Sie wussten sehr schnell, wer die Frau ist. Sie wussten, dass es ein alles andere als gewöhnlicher Fundort war. Also diese Auffindesituation. Haben Sie jemals eine Auffindesituation wie diese annähernd ähnlich erlebt?
Nein, bis dahin hatten wir nicht eine ähnliche Auffindungssituation erlebt. Wir wussten eben sehr schnell, das war ein Sexualmord mit einem außergewöhnlichen Täter, der eine außergewöhnliche Situation am Tatort hinterlassen hatte. Und so war es natürlich auch in den Medien. Das ist natürlich eingeschlagen. Dieser Mord war ungewöhnlich. Eine junge Frau am Heimweg von der Diskothek unter diesen Umständen ermordet. Das hat dann für Wochen die Schlagzeilen der Zeitungen, die Titelseiten in allen Boulevardzeitungen gefüllt. Und es sind dann natürlich auch sehr viele Hinweise gekommen auf Verdächtige. Wir haben natürlich mit unseren Ermittlungen in der Diskothek begonnen, weil hier war der letzte Ort, wo sie aufhältig war. Von hier ist sie weggegangen und wir waren natürlich sicher, hier war auch ihr Täter. Hier hat ihr Täter sie aufgenommen, hat sie beobachtet und nur unweit davon dann natürlich auch ermordet.
Und was haben die Ermittlungen in der Diskothek ergeben?
Die waren extrem aufwendig. Da waren natürlich hunderte Leute. Ich glaube, wir haben mehr als 300 namentlich erfasst, männliche Personen.
Das heißt, Sie müssten da, also das dauert ja ewig, ne?
Das hat lang gedauert und unser erster Ermittlungsschwerpunkt war natürlich die Diskothek. Dann natürlich haben wir die Leute priorisiert, wer hatte schon Vormerkungen wegen Sexualstraftaten, wegen Gewalttaten, was gab sonst für auffällige Personen dabei. Das hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dazu kam dann noch eine Flut an Hinweisen aufgrund der Pressemeldungen.
Und steckte da was Besonderes drin oder war das?
Wir konnten das natürlich in der Phase auch nicht sehr wichtig einordnen. Manches hat sehr gut ausgeschaut. Da gab es lange Zeit eine sogenannte Drei-Männer-Theorie. Da wurde gesehen, drei Männer in einem Auto, die sich auffällig vor der Diskothek verhalten haben sollten. Das war ein Schwerpunkt. Dann gab es einen Mann mit einer Pinocchio-Nase, also einer sehr spitzen Nase. Auch der wurde gesucht. Dann gab es eben viele verhaltensauffällige Menschen, auch Menschen, die schon strafrechtlich auffällig geworden waren. Also eine Flut von Hinweisen, die mussten alle abgearbeitet werden. Das hat uns an die Grenzen unserer Kapazitäten gebracht.
Okay, also das heißt, Sie schwärmen aus, Ihre Kolleginnen und Kollegen überall schwärmen aus, holen alle Hinweise rein. Das ist eine mühsame Arbeit. Bevor wir jetzt dazu kommen nochmal, diese Auffindesituation, was hat denn diese Auffindesituation Ihnen so vor allem über den Täter verraten?
Die Auffindungssituation hat gezeigt, dass der Täter eben bewusst eben den Tatort inszeniert hat. Er wollte damit etwas zeigen. Er wollte zeigen, dass er Macht hat, genauso wie dass er Gegenstände mitgenommen hat. Das ist eben ein unübliches Täterverhalten. Zu der Zeit war ich noch nicht zu erfahren, um das in allen Einzelheiten deuten zu können. Später habe ich dann erfahren, das sind eben Zeichen von Serienmördern, von Tätern, die zu Serienmördern werden, die Serienstraftaten verüben.
Hatten Sie diese Sorge am Anfang schon, dass das hier vielleicht nicht das Letzte gewesen sein könnte, was Sie von diesem Mann gesehen haben?
Wir hatten das noch nicht im allerersten Augenblick, aber wie wir damit in den Ermittlungen nicht weitergekommen sind Und wie wir dann später einen Schuh gefunden haben vom Opfer.
Ach, da wurde ein Schuh in der Öffentlichkeit gefunden noch, oder wo?
Der wurde auch nicht unweit vom Tatort, aber nicht in unmittelbarer Nähe abgelegt. Etliche Tage später. Und das war kein Schuh, den der Täter auf seiner Flucht verloren hatte, weil danach gab es schlechtes Wetter, der hätte nass sein müssen. Aber der Schuh war blank geputzt, war nicht verschmutzt und der Täter hat den bewusst eigentlich dort hingelegt.
Der wollte eine Spur.
Er wollte ein Zeichen setzen, er wollte uns provozieren. Das war die Zeit, wo ihm alle Medien voll waren mit den Berichten und ich bin der Meinung, er hat auch die Medienberichterstattung genossen. Er hat es genossen, wie alle Zeitungen über sein Tun berichten und wie die Polizei da völlig im Dunkeln tappt, ihn nicht findet. Und da wollte er eben zeigen, dass er mächtig ist, dass er der Beste ist.
Er wusste, wenn er den Schuh dort hinlegt, dann gibt es wieder neue Berichte.
Natürlich auch, ja. Das hat er bewusst provoziert, aber nicht nur deswegen, sondern er wollte eben ein Zeichen setzen.
Und da irgendwann war das schon so, dass die Sorge wuchs, dass das vielleicht jemand ist, der gefährlich bleibt.
Der das wieder machen könnte, ja. Aber wir hatten natürlich keine Ahnung, wann und wo er wieder zuschlagen wird.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Tage, Wochen vergehen, in denen Sie massiv arbeiten, alles an Hinweisen abarbeiten, diese ganzen Disco-Gäste durchermitteln und so. Gab es denn da jetzt schon so eine richtig heiße Spur? Also wir sagten, wir haben jetzt wirklich was ganz Griffiges in der Hand.
Es gab keine einzige richtig heiße Spur. Wir hatten mehrere Personen im Visier, die vor allem da drinnen waren im Disco-Bereich, die dort waren, die auffällig waren, deren Vorleben auch in Richtung möglicher Täterschaft deuten könnte, weil Gewaltneigungen vorhanden waren. Aber wir hatten nicht eben die einzige heiße Spur. Und wir hatten nur eine Möglichkeit. Wir bekamen dann von der Gerichtsmedizin die Mitteilung, der Täter muss aufgrund der Blutgruppenanalyse die Blutgruppe A haben. Und das war unser einziger Anhaltspunkt bei allen Personen, wo wir eben ein schlechtes Gefühl hatten, einen Anfangsverdacht, haben wir dann auch die Blutgruppe kontrolliert. Entweder hat er einen Blutspendeausweis oder wurde gebeten, eine Blutabnahme zu machen. Und wir haben dann alle die, die nicht Blutgruppe A hatten, sofort auf die Seite gelegt und haben dann nur bei den Blutgruppen A weitergemacht. Wir haben natürlich bei allen auch versucht, alle bis einzuholen. Aber alle Überprüfungen sind auch sehr schwer. Junger Bursch, der in der Diskothek ist, entweder ist er allein zu Hause oder bei seinen Eltern, bei Bekannten. Und solche Alibis sind im Regelfall dann auch nicht allzu viel wert.
Das heißt, die Wochen gingen ins Land. Irgendwann wurde die junge Frau, die Alexandra S. hieß, beerdigt. Was war mit dieser Beerdigung? Also Sie haben ja schon von einer Anteilnahme gesprochen in der Öffentlichkeit, was die Berichterstattung angeht. Wie lief diese Beerdigung ab?
Die Beerdigung war natürlich auch für uns ein Anlass, dass wir Beamte dorthin schicken zur Beobachtung. Wir hatten auch eine gewisse Hoffnung, dass vielleicht auch der Täter aufgrund seines Verhaltens sich dort herumtreiben könnte, das Ganze beobachten, aber wir haben keine auffällige Person dort entdeckt.
Wie ging es dann weiter?
Wir hatten viel zu tun. Es war eine Sisyphusarbeit und anfangs glaubten wir noch, wir können den Fall in ein paar Tagen, in ein paar Wochen lösen, aber diese Wochen waren vorbei. Es waren ein paar Monate und wir waren noch immer nicht weiter.
Das neue Jahr hatte begonnen. Die Tat geschah ja im Oktober. Dann kam der Januar, der Februar. Und was passierte dann als nächstes?
Am 3. Februar gab es dann einen weiteren Mord in unmittelbarer Nähe dieses Tatortes. Aber hier waren viele Umstände einmal anders. Das Opfer war ein junges Mädchen, ein 8-jähriges Mädchen, das am Heimweg von der Schule verschwunden war. Dieses Mädchen wohnte in einer großen Wohnhausanlage in der Peer-Albin-Hansen-Siedlung. Das ist eigentlich in Sichtweite des Tatortes in der Himberger Straße. Und hier ist sie bei den Eltern nicht angekommen. Die Eltern haben dann nach ihr gesucht, haben dann auch die Polizei verständigt und schlussendlich hat sie der Vater dann in der Früh im Dachgeschoss an ein Stiegengeländer angebunden gefunden.
Okay.
Das Mädchen war auch sexuell missbraucht worden und wir konnten dann feststellen, sie wurde erdrosselt.
Also auch wieder eine ganz dramatische Auffindesituation. Und jetzt hier also eben der Freund vor den Schienen, jetzt der Vater, der seine eigene Tochter findet.
Ja. Und dieser Tatort war eigentlich fast noch furchtbarer als der erste.
Warum?
Weil hier das Opfer ein junges Mädchen war. Und auch sie, dieses junge Mädchen, wurde vergewaltigt und dann in einer ähnlichen Weise zur Schau gestellt, indem sie an Stiegengeländer angebunden wurde und ihr eigener Vater musste das mit ansehen, hat sie dort gefunden.
Um das jetzt zu verstehen von den Räumlichkeiten her, also das waren sozusagen große Mehrfamilienhäuser mit vielen Wohnungen, vielen Treppenhäusern oder wie ist das so zu?
Das waren große Wohnblöcke, also Mehrfamilienhäusern mit vielen Treppenhäusern. Das Mädchen hat in einem dieser Wohnungen dort gewohnt und der Auffindungsort war in einer anderen Stiege im obersten Stockwerk beim Dachgeschoss.
Klingt ja erstmal so, wie war ein verrückter Plan des Täters, jemanden in einem öffentlichen Treppenhaus anzubinden. Also ich meine, in Anführungszeichen, das ist ja der Plakatwand, da war ja zumindest noch die Plakatwand, aber hier reden wir ja von einem Treppenhaus, wo Leute durchgehen, oder? Also ist das nicht wahnsinnig riskant?
Das war noch riskanter. Dort oben im Dachboden, im Dachgeschoss, da war mir keine Wohnung, da war nur mehr der Dachboden. Aber trotzdem hätte er entdeckt werden können. Also da sind Leute im Stiegenhaus gegangen. Das war eine hochriskante Situation, dass er es dort gemacht hat, keine Frage. Aber der Täter hat sich diesen Tatort gewählt.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es gab auffällige Unterschiede. Die Alexandra S. war 20 Jahre alt. Das Mädchen, über das wir jetzt sprechen, ist ein junges Mädchen gewesen.
Ein junges Mädchen. Das war der größte Unterschied. Also warum, waren natürlich unsere Fragen, wählt der Täter zuerst eine erwachsene Frau, eine junge Frau und jetzt ein kleines Mädchen.
Aber der Gedanke, dass wir über den gleichen Mann reden, der war direkt da bei Ihnen.
Der war schon da, vor allem aufgrund der Auffindungssituation. Und da war es wieder das Element des Anbindens. In einem Fall das Anbinden an einem Baum, dann das Anbinden an Stiegengeländer. Wieder wurden die Leichen angebunden. Das war keine Fesselung, dass er das Opfer gefesselt hätte, sondern ein nachträgliches Anbinden eben der Leiche an Gegenstände. Und das war schon sehr auffällig.
Und es war auch hier ein Sexualmord, über den wir sprechen.
Es war auch hier ein Sexualmord. Auch dieses Mädchen wurde missbraucht, nur mit dem Unterschied, es wurde kein Samen mehr gefunden. Also der Täter hat keinen Samen hinterlassen. Er hat anscheinend dazugelernt.
Gab es denn andere Spuren auf den Täter oder war da nichts?
Es gab überhaupt keine Spur in dem Fall. Wir haben sogar das deutsche Bundeskriminalamt um Hilfe ersucht. Es waren aus Deutschland spezielle Spurensicherung da. Die hatten schon modernere Methoden als wir, aber auch die konnten keine Spur sichern. Wie gesagt, DNA gab es auch damals noch nicht, aber es waren auch keine Fingerabdrücke, es war überhaupt keine Spur am Tatort zu sichern.
Was konnten Sie machen? Ich denke, einmal mehr wird es darum gegangen sein, Hinweise zu erhalten, Zeugen und Zeugen zu finden. War das ergiebig?
Natürlich war jetzt das Aufsehen noch größer, die Empörung der Öffentlichkeit noch viel größer. Jetzt ist ein Kind ermordet worden. Und da natürlich gab es dann die Angst der Menschen, die dort wohnten, dass der Täter natürlich wieder zuschlagen kann. Diese Wohnblöcke waren sehr unübersichtlich, teilweise eben schlecht beleuchtet. Es haben sich dann Art Gemeinschaften gebildet, will ich sagen, jetzt Bürgerwehren, aber die eben versuchten eben zu schützen, die Forderungen aufstellten an die Stadtverwaltung, hier für mehr Sicherheit zu sorgen. Bauliche Maßnahmen wurden besprochen, Sicherheitsmaßnahmen, die Polizei war dauernd vor Ort. Also es war ein großes Gefühl der Unsicherheit in den Wohnblocks.
Was bedeutete denn diese ganze Aufregung, diese Angst in der Öffentlichkeit auch für Sie als Mordermittler?
Für uns war es natürlich eine große Belastung, ein Druck. Wir standen unter einem Erfolgsdruck. Wir mussten endlich einen Täter finden. Und es ist natürlich auch für das eigene Befinden nicht angenehm, wenn man nicht weiterkommt. Man sieht, hier muss man einen Täter finden. Dieser Täter schlägt wieder zu. Der ist brandgefährlich. Der kommt wahrscheinlich wieder. Und jetzt wartet mir schon darauf, dass er in einem kürzeren Abstand wiederkommen wird. Jetzt war er noch riskanter vorgegangen. Die Tat war noch schlimmer als die erste. Und wir konnten ihn nicht finden.
Gab es denn auch hier wieder Dinge, die der Täter mitgenommen hat von dem jungen Mädchen?
Es gab auch hier wieder eine Schultasche. Der Täter hat die Schultasche seines Opfers mitgenommen. Und diese Schultasche konnten wir aber dann wenig später in einem Versorgungsschacht auffinden. Die hat er unweit des Tatortes in so einen Versorgungsschacht hineingelegt und dort konnten wir sie finden. Aber auch an der Schultasche konnten wir keine Spuren sichern.
Jetzt sagten Sie ja schon, das ist ein eng besiedelter Bereich der Stadt. Das passierte ja auch am helllichten Tag. Das junge Mädchen wurde ja, sagten Sie, auf dem Nachhauseweg in irgendeiner Form abgepasst. Da war es wahrscheinlich auch noch hell.
Da war es noch hell. Das war am Nachmittag, so gegen 16 Uhr herum muss das gewesen sein, wo sie ihren Mörder in die Hände fiel. Und wir wussten eben aus all diesen Umständen, dass der Täter eigentlich kein Risiko scheute.
Aber eigentlich auch eine Situation, wo Sie als Ermittler doch große Hoffnung haben dürften, dass jetzt Hinweise kommen, dass es doch einen Zeugen gegeben haben muss, der das Mädchen mit diesem Mann gesehen hat oder ähnliches, oder?
Das hofften wir, aber genau das kam nicht. Sie wurde noch gesehen, das Mädchen, wie sie in einer Tabaktrafik ein Mickey-Maus-Heft kaufte.
Das ist ein Kiosk, meinst du?
Das ist ein Kiosk, gell? Ja. Das ist ein Kiosk. Da kaufte sie ein Mickey-Maus-Heft, da wurde sie noch von der Verkäuferin gesehen. Das Mädchen ist ihr aufgefallen. Das Heft haben wir nachher gefunden bei ihren Habseligkeiten. Aber niemand hat sie mit dem Mann gesehen. Trotz massivster Aufrufe, trotz massivster Medienberichterstattung ist eigentlich kein Hinweis gekommen auf diesen Mann, der mit dem Mädchen da unterwegs war. Und der war einige Zeit mit ihr unterwegs.
Und die Anwohner, die interviewt wurden, all die, die von Ihnen befragt wurden, gab es denn da noch andere Verdächtige, auf die man kam?
Ja, es gab wieder viele Verdächtige. Es gab wieder eine große Menge von Verdächtigen. Und es konnten dann sogar einige Sexualstraftaten geklärt werden. Es kamen viele Hinweise auf Sexualstraftäter. Es wurden sogar auch manche sexuellen Übergriffe dadurch angezeigt erst. Die hat man vorher gar nicht angezeigt, aber jetzt sind die Frauen gekommen und wir konnten da einige Täter ausforschen, die übergriffig wurden. In einem Fall war es sogar eine Vergewaltigung.
Das war so ein Beifang, der dann.
Das war so ein Beifang, aber unser Täter war leider nicht dabei.
Gab es denn auch jemanden, den Sie, sag ich mal, ein bisschen dringender unter Tatverdacht nehmen konnten?
Es gab noch einen anderen, den wir schon in der Anfangsphase verdächtigten. Der war bei diesen Disco-Überprüfungen dabei. Also der war einer der Gäste in der Diskothek und da kam auch der Hinweis, der hat sich dort auffällig verhalten, hat immer die Alexandra angeschaut und ist dann zeitnah mit ihr aus der Diskothek gegangen. Also wie sie gegangen ist, hat er auch die Diskothek verlassen. Der Mann hatte auch Vorstrafen, zwar keine Sexualvorstrafen, aber Körperverletzungen, war Gewalttäter. Den haben wir dann überprüft. Wir sind nicht weitergekommen. Einerseits konnte er ein Alibi präsentieren. Seine Brüder haben gesagt, er ist schon ungefähr um 1.50 Uhr nach Hause gekommen, also vor dem Mord. Und das Zweite war dann die Blutgruppenüberprüfung. Wir haben auch überprüft seine Blutgruppe und er hatte nicht die Blutgruppe A, sondern die Blutgruppe 0. Und damit ist er aus dem Raster gefallen.
Das heißt, den haben sie einfach in die Ablage gelegt,
ja, das war's dann. Und er war weg, ja.
Und gab es dann jetzt noch irgendeine Verbindung von diesem Verdächtigen zu dem Mädchen auch? Also kam da was dazu oder war der einfach...
Wir haben ihn nicht ganz außer Acht gelassen. Wir haben ihn auch nach dem zweiten Mord wieder überprüft. Da hat man nur eine Alibi-Überprüfung gemacht und da hat er wieder ein Alibi von seiner Freundin bekommen. Aber er war in dem Kreis, weil er eben dort wohnte. Er hatte gewisse Vorstrafen, er hatte Nähe zu den Tatorten. Also wir haben ihn nicht ganz aus den Augen verloren, aber wir konnten ihm eigentlich gar nichts nachweisen.
Das lag vor allem oder mitentscheidend an der Blutgruppe, muss man sagen.
War mitentscheidend der Blutgruppe.
Das zweite Mordopfer, das Mädchen hieß Christina, wurde dann auch beerdigt. Ich nehme an, die Beerdigung war nicht unbedingt kleiner als die Beerdigung der Alexandra.
Nein, die war natürlich genauso ein Ereignis, das auch in den Medien den Niederschlag gefunden hat. Es waren sehr viele Leute dort. Auch wir haben die Menschen wieder beobachtet, aber konnten auch auf diese Weise keinen Verdächtigen finden.
Sie hatten eben gesagt, eigentlich war Ihre Befürchtung, es geht jetzt womöglich schnell weiter, es kommen weitere Taten. War es denn so?
Es war nicht so. Also wir waren in den Startlöchern, warteten auf den nächsten Mord, aber es vergingen Monate und es passierte nichts.
Und dann wurden die Ermittlungen langsam, sage ich mal, kalt oder...
Irgendwann sind natürlich die Hinweise abgearbeitet, aber es sind immer wieder welche dazugekommen. Die Beamten des Bearbeiteten hatten natürlich mittlerweile auch wieder andere Fälle zu tun. Wir hatten damals nicht die Ressourcen, dass wir jahrelang mit einer Sonderkommission an einem Fall arbeiten mussten. Das musste im Regeldienst gemacht werden. Aber es gab immer wieder neue Hinweise, neue Spuren. Also so ganz ist der Akt nie zur Ruhe gekommen, er wurde nie abgelegt, er ist immer weitergelaufen, aber natürlich haben sich heiße Phase mit kälteren abgelöst.
Und als es dann ja im Grunde ruhiger wurde und die Monate vergingen und wir sind jetzt schon in einem Zeitraum, da ist schon fast 2 Jahre nach dem zweiten Mord vergangen, da passierte wieder in Favoriten ein dritter Mord. Was war denn da geschehen jetzt?
Diese dritte Tat passierte wieder in Favoriten. Am 23. Dezember, knapp vor Weihnachten, wurde die Leiche eines jungen Mädchens, eines 9-jährigen Mädchens, im Laarwald gefunden. Das ist ein Waldgebiet, auch in Favoriten, nicht allzu weit von den Tatorten entfernt. Und hier wurde das junge Mädchen im Wald, in Bauchlage, liegend aufgefunden. Es war eine andere Auffindungssituation. Nicht so wie in den ersten beiden Fällen. Das Opfer war bekleidet und das Mädchen war nicht erdrosselt, sondern mit einem Ast erschlagen worden. Das war schon ein Unterschied. Allerdings, es war wieder ein junges Mädchen, ungefähr in dem Alter wie das Mädchen Christine. Und dieses Mädchen Nicole war auch auf dem Heimweg. Das war im Nachbarbezirk in Simmering bei einer Tante und hat dort Weihnachtsgeschenke abgeholt. Und sie ist dann am Nachmittag, das war am 22., nach Hause gefahren mit der Straßenbahn, musste da einmal umsteigen in einen Bus und da hat sich ihre Spur dann verloren.
Das heißt, für Sie in der Mordkommission gab es jetzt Dinge, die dafür sprechen konnten, dass das vielleicht zusammenhängt, weil wieder ein junges Mädchen, wieder in unmittelbarer Nähe der anderen Tatorte, aber auch Dinge, die dagegen sprachen.
Der erste Alarm war natürlich, das ist der dritte verfolgte Mädchenmord, das ist ein Täter beim Einsatz. Wie wir dann an den Tatort kamen, haben wir gesehen, da gibt es schon Unterschiede. Und die Stimmen waren gespalten.
Das heißt also, massiver Unterschied ist ja, und Sie haben das ja auch so betont, dieses Inszenieren bei den ersten beiden Taten. Und das gab es hier dann gar nicht.
Das gab es hier gar nicht. Hier war eher so eine sehr ruhige Tatortsituation. So eine Art, der Täter hat doch ein bisschen Laub auf das Opfer gelegt, nicht so viel, um es gänzlich eben zu verbergen, aber doch, um es abzudecken, so eine Art Wiedergutmachung. Er möchte das ungeschehen machen, das Ganze. Er hat es nicht, dieses bewusste, schockierende zur Schau stellen, sondern eher das Zudecken, was er gezeigt hat. Und auch eben ein Opfer erdrosseln ist etwas anderes, als jemand zu erschlagen. Und hier war eben dieser Ast eigentlich ein Gelegenheitswerkzeug, das der Täter verwendet hat. Und da hat er eben mit massiven Schlägen auch durchaus brutal das Mädchen erschlagen.
Gab es denn hier in diesem dritten Mord noch besondere Hinweise darauf, dass sich Opfer und Täter womöglich kannten?
Diese Spur haben wir dann auch verfolgt. Es gab natürlich auch Spuren von sexuellem Missbrauch.
Den gab es auch beim dritten Opfer.
Auch beim dritten Opfer. Aber diese Spuren waren schon älter. Wir konnten Sperma feststellen, aber das ist nicht am Auffindungsort passiert. Also wir sind davon ausgegangen, das muss an einem anderen Ort passiert sein. Da gab es vielleicht eine Zeit, wo er das Mädchen schon längere Zeit in seiner Gewalt hatte und sie dort sexuell missbrauchte oder vielleicht auch schon zu einem noch früheren Zeitpunkt.
Okay. Das heißt, welches Täterbild hatten Sie da bei dem dritten Mordopfer?
Wir haben dann eigentlich relativ bald die Theorie, dass Opfer und Täter einander kannten. Dass es da eine gewisse Täter-Opfer-Beziehung gab, dass der Täter aus dem Nahbereich des Opfers gekommen ist.
Wie kamen Sie darauf, dass die sich kannten oder gekannt haben könnten?
Weil das Opfer ist auch mit dem Täter eine längere Strecke mitgegangen. Dort, wo sie verschwunden ist, bei irgendeiner Straßenbahn-Bushaltestelle bis im Laher Wald, das ist doch ein gewaltiges Stück. Wir haben nicht angenommen, dass er das dorthin geschleppt hat. Also wir haben angenommen, dass sie freiwillig mit ihm hingegangen ist.
Es gab auch kein Geschrei in der Öffentlichkeit.
Es gab kein Geschrei und das ist doch eine weite Wegstrecke, wo viele Menschen sind. Das war vielleicht doch auffällig gewesen. Und es gab auch noch andere Anhaltspunkte, dass vielleicht da irgendeine Beziehung bestand. Das Opfer hatte sich vorher ein bisschen in dem Verhalten verändert. Es gab auch Hinweise, dass sie vielleicht schon längere Zeit missbraucht wurde.
Das heißt, Sie haben da eher in den Nahbereich des Opfers geschaut?
Wir haben da eher in den Nahbereich des Opfers geschaut.
Was haben Sie da rausgefunden?
Es gab auch hier wieder natürlich auf der einen Seite waren wir voll mit Hinweisen auf den dritten verfolgten Mädchenmörder, die abgearbeitet werden mussten. Auf der anderen Seite sind Ermittlungen im Umfeld eines Opfers in der Familie immer sehr, sehr schwierig. Da musste man sehr behutsam vorgehen. Aber wir fanden einen Mann, der auch in dem Bereich, wo die kleine Nicole zuletzt war, bei ihrer Tante aufhältig war. Das war ein Bekannter ihrer Tante. Und der war für uns eigentlich damals primär verdächtig.
Was haben Sie über den rausfinden können? Also
er war ein Bekannter der Familie, er war auch schon vorbestraft und war eigentlich dort, wie auch die Nicole dort war. Nur hatte der ein Alibi bekommen.
Von wem?
Von Nicole, von Familienmitgliedern dort. Auch aus dem Kreis der Familie, der Opferfamilie. Hatte er ein hieb- und stichfestes Alibi, das wir zu dem Zeitpunkt nicht knacken konnten.
Das heißt, auch dieser dritte Mord, der ja doch anders war,
war nicht lösbar für uns. War nicht lösbar. Es gab auch in dem Fall noch wieder andere Verdächtige. Es war aber auch uns nicht möglich, hier weiterzukommen. Vor allem deswegen nicht, weil es keine Sachbeweise gab und wir Alibis nicht widerlegen konnten und keinen dringenden Tatverdacht in irgendeinem Fall gewinnen konnten.
Das heißt, Sie hatten drei Morde, bei zweien waren Sie sich zumindest recht sicher, dass Sie zusammengehören, beim dritten waren Sie sich eher sicher, es ist ein anderer Fall und dennoch konnten Sie keinen dieser Morde klären.
Und wir konnten keinen einzigen klären.
Hm. Jetzt müssen wir, glaube ich, einen ziemlichen Sprung in der Geschichte machen und in die Jahre nach vorne spulen. Es dauerte nämlich dann, wie viele Jahre, Herr Geiger, bis es weiterging?
Es dauerte viele Jahre. Bis 2000, bis 2001. Und in diesen Jahren passiert natürlich auch viel. Die Morde in Wien gingen weiter, wir hatten weiter viele Morde. Wir hatten dann den Serientäter Jack Unterweger und der brachte eigentlich auch die Lösung dieser Favoritenmorde mit sich.
Das müssen Sie erklären.
Das war unser erster DNA-Fall. Und wir konnten eben den Serienmörder Jack Unterweger mit einer DNA-Spur überführen. Und das hat einen gewaltigen Schub in der Kriminaltechnik hervorgerufen. Und Österreich bekam dann, diese Mordermittlungen waren 1994 abgeschlossen, eine DNA-Datenbank als einer der ersten Staaten Europas, schon 1997. Da waren wir ein Vorreiter und noch dazu mit einer relativ niedrigen Eintrittsschwelle.
Also
es wurde sehr viel DNA eingespeist von Verdächtigen und es wurden alle alten Spuren rückerfasst. Das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, aber das hat dann seine Früchte gezeigt. So, jeder neue Verdächtige musste einen Mundhüllabstrich geben, kam in die DNA-Datenbank und das alte Spurenmaterial wurde sukzessive auch dort eingespielt.
Und da reichte dann auch ein kleineres Delikt aus?
Also da reichte auch ein kleineres Delikt aus. Es musste nicht ein Kapitalverbrechen sein, aber eine schwere Körperverletzung, häusliche Gewalt, all das fiel in die DNA-Datenbank.
2000, das sind über 10 Jahre nach dem ersten Mord. Also dann kriegen Sie einmal mehr, glaube ich, einen Anruf, oder? Damals gab es dann aber schon Handys und keine.
Da kamen schon Handys, da kam wieder ein Anruf und da kam eben der Anruf von der Datenbank, dass es jetzt einen Treffer gibt im Fall der Alexandra, also dem ersten Favoritner. Mädchenmord. Hier hat das gematcht und wir haben einen Verdächtigen. Das war natürlich für uns alle eine Erlösung. Wir konnten es kaum glauben. Wir haben
das ist spektakulär. Man macht Jahre und Jahre und
Jahre. Ja, und jetzt plötzlich haben wir den Anruf, wie von selbst gefühlt.
Ne?
Und der Anlassfall, warum der Mann in diese Datenbank gekommen war, war eine Rauferei nach einer Hochzeitsfeier. Es ist ein Raufhandel, eine Körperverletzung in unmittelbarer Nähe nach den Tatorten. Das Gasthaus dort liegt auch in der Nähe von der Diskothek. Also all das lag in einem kleinen Bereich zusammen auf wenigen hundert Meter, wo dieser Raufhandel stattgefunden hat, diese Körperverletzung. Und das war der Anlassfall, dass dieser junge Mann in die DNA-Datenbank gekommen ist. Und wir haben natürlich sofort den alten Akt hergenommen, haben geschaut und siehe da, das war unser Hauptverdächtiger, der in der Diskothek war damals, der sich auffällig verhalten hatte, der Vorstrafen hatte.
Der mit Alexandra auch aus der Diskothek rausgegangen war.
Der aber ein Alibi hatte und der bei der Blutgruppenüberprüfung ausgeschieden wurde, weil er Blutgruppe 0 hatte statt Blutgruppe A. Und das damals habe ich gedacht, wie kann das passieren? Also vielleicht ist da wieder ein Irrtum unterlaufen, auch bei der DNA-Datenbank. Wir waren am Anfang dann ein bisschen im Zweifel, wie kann es das geben? Und? Wir haben dann Nachforschungen angestellt und dann hat man eingeräumt, ja, bei der Blutgruppenbestimmung kann damals ein Fehler passiert sein. Der Gerichtsmediziner hat das Sperma abgeschabt vom Oberschenkel und da sind Hautpartikel vom Opfer mitgegangen. Und die Blutgruppe A überlagert die Blutgruppe 0. Und dadurch kam es zur falschen Auskunft. Also Blutgruppe 0 wäre die richtige gewesen.
Ein Wahnsinn, wie und sozusagen wenige Millimeter.
Wie wenige Millimeter, weil wenige Hautschuppen ein Ergebnis verändern können. Ich weiß nicht, ob wir ihn damals überführen hätten können mit den Mitteln, aber es wäre natürlich leichter gewesen. Wir hätten ihn nicht ausgeschieden. Vielleicht hätten wir ihn damals schon überführen können. So war es ihm nicht möglich. Und dann natürlich sind wir an die Festnahme geschritten.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt hatten Sie aber die DNA und die passte nun mal zu 100%. Da gab es jetzt keinen Zweifel. Man konnte das Sperma von damals nochmal analysieren. Man konnte es abgleichen.
Ja. Es gab da keinen Irrtum. Das war sein Sperma, das im Oberschenkel war.
Und was ist dann passiert? Also dann rücken Sie aus
mit
und nehmen
einen... Mit dieser Ausgangslage sind wir zur Festnahme geschritten. Wir haben auf die Beste von Favoriten eben gewartet und waren eigentlich dann überrascht, wie wir ihn festgenommen haben. Ich kann mich noch erinnern, das war ein Sonntagmorgen.
Warum waren Sie überrascht?
In der Früh. Weil wir eine Bestie in Menschengestalt erwartet haben. Und da saß ein junger Mann, völlig unauffällig, in einer kleinen Wohnung mit seiner Lebensgefährtin, das war eine Beamtin, eine Junge, die war völlig erstaunt, warum wir da in der Früh da in die Wohnung eindringen und ihren Mann verhaften als Mörder. Die hat gesagt, das kann nicht sein, er ist der liebste und der netteste Freund, den sie jemals hatte, überhaupt nicht gewalttätig, sie leben jetzt schon jahrelang zusammen, die Beziehung ist gut, er ist nie fortgegangen, er war immer bei ihr daheim. Sie hat in einem Ministerium gearbeitet als Beamtin und das war irgendwie so unwirklich.
Dass also das war ein völlig unauffälliger Mensch.
War ein völlig unauffälliger Mensch, der ein ganz normales Leben lebte zu dem Zeitpunkt. Wir haben natürlich weiter ermittelt und sind dann draufgekommen, ja, das stimmt, seit er mit dieser Frau zusammen ist, hat er bis auf diese eine Rauferei nichts mehr gemacht. Davor aber hatte er andere Beziehungen, auch zur Zeit, als die Morde geschahen, hatte er eine Frauenbeziehung, war dann sogar verheiratet, hatte Kinder, aber das waren sehr stressige Beziehungen. Und zu der Zeit eben hat er anscheinend die Morde begangen und auch natürlich andere Straftaten noch und später dann nicht mehr. Er hat aufgehört zu morden. Deswegen haben die Favoritenmorde auch aufgehört.
Was hat er denn selber gesagt zu Ihnen? Also Sie werden ja konfrontiert haben mit dem Verdacht.
Wir haben ihn mit dem Tatverdacht konfrontiert. Er hat alles bestritten. Wir konnten kein Geständnis von ihm erreichen. Das war nicht möglich. Wir haben ihn lange einvernommen. Er hat dann verschiedene Versionen geliefert, hat gesagt, das Sperma natürlich konnte er nicht abstreiten. Er hat gesagt, er hat Tage zuvor, das hat er immer wieder zeitlich verändert, wann mit ihr einen Geschlechtsverkehr durchgeführt, einen Freiwilligen. Von daher muss das Sperma sein.
Also er tat, als ob er Alexandra irgendwie zufällig kennengelernt hätte.
Ja, das war so eine Gelegenheit. Er hat sie eigentlich bei der Gerichtsverhandlung noch einmal degradiert vor ihrer Mutter, indem er sie da irgendwie zur Schlampe gemacht hat, sie mit allen eingelassen hat. Und er hatte, so wie andere, auch mit ihr an Gelegenheit Sex. Und davon ist das Sperma zurückgeblieben.
Also er hat sich da in Lügen verstrickt, ja, wenn man ehrlich ist.
Er kam aber mit dieser Verantwortung nicht durch und wurde dann letztendlich zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Das ist die Höchststrafe für junge Erwachsene. Er war damals noch ein junger Erwachsener, also noch nicht volljährig im strafrechtlichen Sinn. Allerdings wurde er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen, für gefährliche.
Also wir sagen in Deutschland, das ist, glaube ich, Sicherungsverwahrung.
Sicherungsverwahrung, Maßnahmenvollzug, sagt man heute. Ja. Das hat sich geändert im Laufe der Zeit. Und im Gefängnis ist er dann noch einmal, hat er noch einmal einen Mithäftling schwerst verletzt und der ist immer noch in Haft.
Also im Grunde schon klare Tendenz, dass er immer wieder zu Gewalt neigt, dann doch. Ja. Jetzt haben wir aber gar nicht über den zweiten Mord gesprochen. Also wir haben ja von Ihnen gehört bekommen, wir haben ja von Ihnen erzählt bekommen, dass es beim ersten Mord damals diese Spermaspur gab. Beim zweiten gab es die nicht. Wie war es denn mit der zweiten Tat? Also konnten Sie diese zweite Tat ihm nachweisen?
Also wir waren sicher, dass er die zweite Tat auch begangen hat.
Dieses Mädchen in dem Treppenhaus
angebunden hat. Dass er das genauso war. Nur wir hatten hier keine einzige Spur. Er hat sich leugnend verantwortet und der Staatsanwalt wollte nicht das Risiko eingehen bei der Schwurgerichtsverhandlung, wenn er den zweiten Mord ohne Spuren anklagt, dass er dann vielleicht noch freigesprochen wird. Und er hat keine Anklage im zweiten Mord erhoben. Also strafrechtlich gesehen ist dieser zweite Mord noch offen. Kriminalistisch sehen wir ihn als geklärt an.
Es gab den dritten Mord ja auch noch. Was war denn mit dem? Haben Sie diesen Verdacht auch noch mal gegen ihn ausgesprochen?
Nein, das haben wir gar nicht. Das war uns klar. Aber wir haben das zu Anlass genommen, auch den dritten Mord noch einmal aufzurollen und haben die alten Akte uns intensiv angesehen und haben die früheren Verdächtigen priorisiert. Wer kommt als Tatverdächtiger erster Stelle, zweiter Stelle, dritter Stelle in Frage und können wir da vielleicht eine DNA-Überprüfung veranlassen?
Und es gab ja diesen einen Mann.
Da gab es diesen einen Mann, der dort war bei dieser Tante in der Wohnung, der ein Naheverhältnis hatte, zu dem Mädchen auch, der Vorstrafen hatte, allerdings hat ein Alibi ihn entlastet. Und hier haben wir noch einmal die Verdachtsmomente geprüft und haben ihn dann gebeten, er möge sich einer DNA-Untersuchung unterziehen. Das hat er nicht gemacht, das hat er verweigert. Wir konnten dann einen Beschluss erwirken auf zwangsweise Abnahme, weil ihm ein Anfangsverdacht vorhanden war. Und tatsächlich ist auch hier ein DNA-Treffer erfolgt. Also das Sperma, das an dem Mädchen gesichert wurde, stammt von diesem Mann.
Sprich, am Ende sind alle Taten zumindest aus Ihrer Sicht geklärt worden, auch wenn ein Mord im Grunde nie angeklagt werden konnte. Jetzt will ich nochmal über diesen ersten Täter sprechen, der ja aus Ihrer Sicht diese zwei, also das, die junge Frau und das junge Mädchen ermordet hat. Warum glauben Sie, wenn er denn ein Serientäter war, also mindestens zwei Frauen ermordet hat oder eine Frau und ein Mädchen ermordet hat, warum hat er keine weiteren Taten begangen?
Wir konnten zunächst nicht erklären, warum er aufgehört hat. Später habe ich dann auch mit erfahrenen Profilern vom FBI darüber gesprochen. Und die haben immer gesagt, es sind irgendwelche Voraussetzungen weggefallen. Entweder ist er ins Gefängnis gekommen oder seine Lebenssituation hat sich geändert. Der Stress ist für ihn weggefallen. Und in unserem Fall eben war es, er hat eine für ihn befriedigende Beziehung eingegangen. Eine stabile Beziehung, die er vorher nie hatte. Vorher waren seine Beziehungen eher nur kurz und chaotisch. Obwohl er auch verheiratet war, ist die Ehe gescheitert. Und diese Beziehung zu der Frau war eigentlich eine langjährig stabile Beziehung und da ist vielleicht das Bedürfnis zum Morden beim Weg gefallen. Erklären kann es wirklich nur er selbst, aber das hat er nie getan.
Wie hat denn der Mann auf Sie gewirkt? War der intelligent? War er, also wie wirkte er auf Sie als Mensch?
Er war vom äußeren Anschein nach durchaus nicht unsympathisch. Also er wirkte nicht. Aber es gibt ja eigentlich nicht den Mörder. Wie ist der Mörder? Das kann man schwer beschreiben. Aber Er war wahrscheinlich nicht übermäßig intelligent, der ist beruflich immer gescheitert, der hat nie einen Beruf ausgeübt, aber er hatte eine gewisse Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, Menschen für sich einzunehmen, Menschen auch zu manipulieren, das hatte er ganz sicherlich. Aber er war nie in einem stabilen Arbeitsverhältnis, er hat die Schule abgebrochen, er war eigentlich ein Loser.
Jetzt sind ja diese Inszenierungen der Tatorte so extrem auffällig gewesen. Sie werden ihn damit ja auch konfrontiert haben. Sie sagen, er hat sich nicht eingelassen, er hat nichts gestanden. Aber hat er denn da mal gezuckt? Also ich meine, gerade das Thema Inszenierung dieser Tatorte war ja für Sie auch ein wichtiges Thema. Haben Sie da noch irgendwas herausfinden können bei ihm?
Nein, also wir sind mit den Vernehmungen bei ihm überhaupt nicht weitergekommen. Der ist da regungslos gesessen, das ist alles ihm abgeprallt. Da hat er überhaupt nichts gesagt.
Jetzt haben wir das Ganze als die Favoriten am Mordserie bezeichnet. Es ist jetzt nur so eine halbe Serie gewesen im Nachhinein, aber sie wurde lange in der Öffentlichkeit als eine empfunden, ne? Muss man sagen.
Ja, es war nicht wirklich eine Serie, aber es waren eben die erschütterndsten Morde, die Bevölkerung lange Zeit in Atem gehalten haben.
Was ist eigentlich aus dem anderen Verurteilten geworden? Was ist aus dem Verurteilten im dritten Mord geworden? Sie haben ja schon von dem ersten Täter gesprochen, der in Haft dann auch nochmal Gewalt ausgeübt hat. Was ist aus dem dritten?
Der andere Mörder, er wurde auch zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er nie gestanden hatte. Er ist mittlerweile in der Haft verstorben.
Schon ein Wahnsinn, welche Dimensionen dann dieser ganze Fall angenommen hatte, also über wie viele Jahre es sich gezogen hat. Ja. Kein Wunder, dass der in Österreich so bekannt geworden ist, dieser Fall. Sie haben zu dem Fall ja auch ein Buch geschrieben, Herr Geiger. Es ist so eine Art Kriminalroman, der sich an diesen Geschehnissen aber ja orientiert. Heimweg haben Sie ihn genannt, was ja nun mal auch wirklich passt zu diesen Fällen. Er ist erschienen bei Edition A. Und dass Sie das Buch schreiben konnten, liegt, glaube ich, auch daran, dass Sie jetzt seit ein paar Jahren ein bisschen mehr Zeit haben. Ne? Sie sind im Ruhestand.
Ich bin jetzt im Ruhestand und habe jetzt Zeit, die alten Fälle aufzuarbeiten, wobei ich das in Romanform mache, weil Sachberichte kann ich als ehemaliger Ermittler natürlich nicht schreiben.
Das Gute ist, Sie haben auch Zeit für uns gehabt im Ruhestand. Da können wir uns glücklich schätzen. Vielen Dank für das ausführliche Interview, Herr Geiger.
Danke sehr.
Alles Gute und vielleicht bis zu einem weiteren Interview, wenn wir über einen Ihrer anderen großen Fälle sprechen.
Würde mich freuen.
Alles klar, Herr Geiger. Dankeschön. Ja.